Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Herzlich willkommen bei der 24. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Ein Viertel der Weltwirtschaft spielt sich betragsmäßig in den Vereinigten Staaten ab. Der Dollar ist nach wie vor eine Weltwährung und auch wenn China immer stärker wird, für den Anleger sind die USA ein Terrain, um das er kaum herumkommt. Ich freue mich, dass ich heute mit einem Evergreen der oberösterreichischen Geldanlage im Studio sprechen darf. Helmut Nuspel ist Leiter der Schöller Bank in Oberösterreich. Die Beratung von Anlegern sein tägliches Brot. Herzlich willkommen, Herr Nuspel.
Herzlich willkommen und danke schön, dass ich da sein darf.
Herr Nuspel, fangen wir gleich an mit der, was macht denn die USA für die Anleger so interessant?
Ja, wir wissen es aus der Historie heraus, der amerikanische Aktienmarkt repräsentiert ja im Wesentlichen die größte und wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt, die Vereinigten Staaten, die USA. Und insofern ist es nicht verwunderlich aus meiner Sicht, dass alle Welt darauf blickt, was machen denn die Märkte dort, was machen Dow Jones, Standard & Poor's 500, Nasdaq Index. Und es gibt darüber hinaus keine Börse, die auch nur annäherungsweise die Liquidität im Markt hat, wie die amerikanischen Börsen.
Wie haben sich denn die US-Aktien bzw. die wesentlichen Indizes in den vergangenen Jahren im Vergleich zu jenen Europas entwickelt?
Da gibt es tatsächlich eine Schere, die aufgegangen ist. Die amerikanischen Aktienmärkte haben in den letzten 10, 15, eigentlich seit der Finanzkrise deutlich, zum Teil deutlich besser performt. Die haben das rausgeschrieben, um hier ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen. In den letzten 10 Jahren ist beispielsweise der Dow Jones Index um 142% gestiegen, der technologielastige Nasdaq Index gar um 275% gestiegen. Demgegenüber in Europa der Eurostox 50 hat doch eigentlich ja etwas enttäuschende 68% zugelegt. Der Kurs-DAX, also jener DAX, der nur die Kursentwicklung misst, ist um 34% gestiegen und die Wiener Börse überhaupt nur 28%. Also da sieht man hier schon diese deutliche Kluft zwischen den Vereinigten Staaten und bei uns in Europa.
Mhm. Die US-Börsen werden ja sehr stark von den Magnificent Seven dominiert. Also das sind Technologieaktien wie Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta und Nvidia. Überstrahlen die eine Entwicklung oder sind die einfach die Zugpferde für die gesamte Börse?
Also überstrahlen ist eine wunderbare Formulierung. Tatsächlich, ich bin jetzt 40 Jahre im Geschäft, Sie wissen das, und ich habe ein derartiges Auseinanderlaufen oder herausragende Entwicklung von einigen wenigen Titeln tatsächlich noch selten erlebt. Und aus meiner Sicht, zumindest kurzfristig, findet hier tatsächlich eine gewisse Überstrahlung schon statt, was mir persönlich dann doch auch wieder ein bisschen zu denken gibt. Gerade dann, wenn so ausgewählte Werte so stark Präsenz zeigen in den Medien, in der Öffentlichkeit, Diskussion, dann ist es etwas, wo ich selbst schon ein bisschen vorsichtiger wäre, wo ich mir denke, hier sind vielleicht antizyklische Signale, die es zu berücksichtigen gilt.
Mhm. Die Meinungen, ob diese 7 Aktien überbewertet sind, gehen ja doch diametral auseinander. Aus Ihrer Sicht, nur wenn man sich Nvidia anschaut, Nvidia ist innerhalb von einem Monat um 30% teurer geworden und das zu einem Zeitpunkt, wo die Leute schon gesagt haben, naja, das kann jetzt nicht mehr steigen. Sind diese Aktien teuer oder billig?
Das ist eine gute, gleichzeitig auch schwere Frage, schwer zu beantworten jedenfalls. Also Einzeltitel möchte ich mich hier tatsächlich jetzt nicht äußern. Aus meiner Sicht zumindest ist doch schon sehr viel Fantasie in diesen Kursen eingepreist. Und gerade was der ganzen Themenkreis der künstlichen Intelligenz betrifft.
Ich habe im Archiv nachgeschaut, Sie haben vor 10 Jahren prophezeit, dass der Dow Jones in Bälde 14.000 Punkte erreicht. Da haben Sie recht gehabt und das war schon eine Prognose, wo man gesagt hat, naja, wir sind mal gespannt, wie lange die Aktien noch so steigen können. Mittlerweile ist der Dow Jones fast dreimal so viel wert. Ist die US-Wirtschaft in 10 Jahren dreimal so viel wert geworden?
Ja, ich kann mich an das natürlich auch noch erinnern und das war tatsächlich auch in der Phase 2008, 2009, wie die Finanzkrise damals ausgebrochen ist. Der Dow Jones Index war damals bei 9.000 Punkten, sogar drunter noch unter 9.000 Punkte. Und das war dann schon eine sehr gewagte Aussage und natürlich freue ich mich dann, wenn das dann tatsächlich auch so eingetreten ist. Und zur Frage, was die wirtschaftliche Entwicklung des Landes betrifft, ich habe mir das angesehen, das aus dem Flow of Fund Report der amerikanischen Notenbank lässt sich herauslesen, dass die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten zur Finanzkrise bei etwa 12, 13 Billionen Dollar gestanden ist. Heute sind wir bei etwa 28 Billionen US-Dollar. Also da sieht man schon hier, dass hier eine doch kräftige Dynamik an den Tag gelegt worden ist. Und darüber hinaus, das war entspricht einer Analyse, die ich zuletzt auf den Tisch bekommen habe. Da sind die Gewinne der amerikanischen Unternehmen im Schnitt pro Aktie, haben sie die Gewinne etwa in diesem Zeitfenster etwa verdreifacht. Das ist sogar repräsentativ für die Entwicklung des Aktienmarktes insgesamt.
Mhm. Aber wenn man sich die Entwicklung der USA anschaut, dann zeigt sich immer sehr deutlich, dass die USA sich nach Krisen viel schneller erholen als zum Beispiel Europa. Ich erinnere mich noch an die Subprime-Krise 2008. Damals waren die Amerikaner wirklich am Boden, aber die Europäer sind um nichts nachgestanden, weil sie ja die Papiere aus den USA auch gekauft haben, die sie dann viel Geld gekostet haben. Was können die Amerikaner besser als die Europäer, dass sie so schnell aus Krisen wieder gestärkt hervorgehen?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie was besser können. Ich glaube, es ist einfach die Struktur, der Struktur geschuldet. Im Wesentlichen kann man ja vielleicht sagen, dass in den USA einige wenige bestimmen, wo es lang geht. Das ist der amerikanische Präsident zum Beispiel, klarerweise. Das ist auch der Chef der amerikanischen Notenbank. Diese Struktur, diese straffe Struktur, die haben wir halt bei uns in Europa eher nicht. Und ich glaube, dass es das dem auch ein bisschen geschuldet ist, raschere, schlankere Entscheidungswege.
Also ist Europa zu demokratisch oder zu bürokratisch?
Ich weiß nicht, ob es zu bürokratisch, aber es sind mehrere, die hier um den gleichen Kuchen kämpfen, unter Anführungszeichen. Und da muss man sagen, es ist ein Unterschied, ob 2, 3, 4 Leute etwas entscheiden oder 20, 30.
Und die Einstellung der Amerikaner zum Kapitalmarkt und zum Aktienmarkt, der ist ja doch etwas anders als der Europäer. Die Amerikaner sorgen viel stärker oft an den Börsen für die eigene Pension vor, mit allen riesigen positiven und negativen Auswirkungen. In Europa ist das nach wie vor nicht so stark der Fall. Kann das auch eine Ursache sein, dass sich die Märkte in den USA stärker in eine oder andere Richtung bewegen?
Ja, sagen wir es mal so, wenn wir uns überlegen, gerade der amerikanische Aktienmarkt, der Dow Jones Index, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist um 1890 etwa erstmals kalkuliert worden. Damals waren das 12 Aktien. Und wenn man sich die Entwicklung hier anschaut, über diese gesamten 130 Jahre etwa jetzt, welche Krisen es hier gegeben hat, welche historischen Ereignisse hier teilweise stattgefunden haben, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dergleichen, bis heute jetzt hin zur Pandemie und dergleichen. Also man sieht hier schon ein klares Bekenntnis für den Kapitalmarkt, und ich denke, dass hier die politischen Rahmenbedingungen ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass Amerika heute so stark ist, wie es ist.
Sie betreuen mit der Schöller Bank ja Vermögen der österreichischen Privatkunden. Welchen Stellenwert haben denn bei Ihren Kunden US-Aktien, US-Wertpapiere und generell der amerikanische Markt?
Da hat es tatsächlich zuletzt dann in den letzten Jahren deutliche Dynamik Richtung der USA gegeben, aufgrund der bekannten Themenkreise. Es war ja, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren war es noch sehr stark dieses Thema Homebuyers. Also man kauft das, was zu Hause ist, wo man vielleicht sogar das Management kennt, wo das Unternehmen in unmittelbarer Nähe ist. Also diese Homebuyers, das war in den 90er Jahren noch ein massives Thema. Das hat sich zuletzt doch deutlich verändert und korrigiert. Nicht zuletzt ja auch aufgrund der Performance, und die Medien überschlagen sich heute von den positiven Nachrichten, die wir aus den US-Märkten her kennen. Und ich glaube, das spielt ja so ganz wesentlich dazu bei. Die Performance, wo wir positive Ergebnisse geliefert bekommen, ist etwas, wo die Leute drauf schauen und sich entsprechend ausrichten. Und ich denke, dass genau das die Prozesskurve ist, die wir jetzt gerade erleben.
Was außer den Magnificent Seven ist denn derzeit gefragt aus Ihrer Sicht? Was fragen Ihre Kunden nach? Oder wo sehen Sie eine Dynamik in den Märkten, US-Märkten?
Ja, Dynamik ist, also der ganze Themenkreis Gesundheit, das ist zwar jetzt auch nichts Neues, aber im Prinzip ist das Thema Gesundheit ein Thema, das immer wieder aufschlagt. Natürlich auch Energiepolitik. Das ganze Thema der erneuerbaren Energien. Und trotzdem möchte ich also hier hinzufügen, dass wir natürlich auch den ganzen Themenkreis der fossilen Brennstoffe nicht ganz vergessen dürfen. Also so einfach wird das nicht gehen. Das wird noch einige Jahre hier in Anspruch nehmen. Und wichtig ist jedoch immer aus meiner Sicht, dass man breit qualitätsvoll, diversifiziert investiert, um auch hier Krisenphasen, die sicherlich auch wieder da und dort auf uns zukommen werden, dass wir in solchen Krisenphasen auch wieder weiterhin schlafen können.
Vielleicht ein kleiner Sidestep, weil Sie die Energieaktien angesprochen haben. Die Erneuerbaren, die waren ja sehr stark gehypt, haben aber durchaus Dämpfer bekommen. Worauf ist das zurückzuführen?
Sie haben das ja gesagt, Sie waren gehypt, ne? Und jeder Hype erfährt eine Korrektur. Das ist keine besondere, das ist eine historische Wahrheit, ne? Jene Unternehmen, die einen Hype nach einer Korrektur überstehen, sind dann die Unternehmen, die in Zukunft auch wieder die Performance bringen werden.
Jetzt vielleicht aus Sicht von Anlegern, die nicht so viel Kapital zur Verfügung haben und sich überlegen, wie sie jetzt ihr diversifiziertes Portfolio anlegen sollen, soll man da die USA berücksichtigen, auch wenn man nicht so viel Geld hat?
Ja, freilich. Also ich glaube, ohne die USA geht hier aus meiner Sicht ja gar, ich möchte sogar so weit gehen, dass ich sage, eine positive Performance in Europa kann und wird es nur geben, wenn wir auch eine entsprechend positive Entwicklung in den USA haben. Also das ist, glaube ich, ist die Voraussetzung. Darum haben wir ganz am Anfang des Gesprächs auch die Wichtigkeit der amerikanischen Märkte herausgestrichen. Und dabei bieten sich halt aus meiner Sicht da am besten dann für jene, die halt nicht so intensiv im Markt drinnen sind, die sich nicht so intensiv beschäftigen können, die vielleicht auch nicht über entsprechend viel Kapital verfügen, bieten sich die Investmentfonds hier entsprechend dann, die sich an Indizes orientieren. Aber hier muss man auch wieder aufpassen, nur als Sidestep hier, wenn wir uns einen Investmentfonds kaufen, der sich sehr stark am Standard & Poor's 500 Index orientiert, dann muss der Betreffende wissen, dass fast ein Drittel des Wertes des S&P 500 in diesen genannten Magnificent Seven Aktien enthalten ist. Das heißt, doch bei ein Drittel seines Vermögens in diesen Werten investiert. Das ist natürlich, wenn der Markt weiterläuft, wenn es also hier weiter nach oben geht, ist das extrem positiv, da kann man sich freuen, aber natürlich, wenn es einmal eine Korrektur gibt, ist das natürlich dann nicht so lustig.
Welche Rolle spielen auf den US-Märkten die Politik? Wir haben jetzt da eine Situation, die auf Trump gegen Biden hinausläuft. Spielt das eine Rolle für die Finanzmärkte, ob ein Republikaner oder ein Demokrat an der Spitze des Staates steht?
Nein. Ich habe mir tatsächlich das angeschaut, die Performance während der Regierung Trump war an der Börse eine positive. Aber das Gleiche gilt auch für die Performance unter der Regierung Biden. Also insofern, wir haben das schon diskutiert gehabt, wir haben seit 130 Jahren den Dow Jones Index und da hat es immer die Unterschiede, so einmal Republikaner, dann wieder Demokraten, das hat es immer wieder abgewechselt. Aber eines hat sich immer wieder bestätigt, es ist im Prinzip, trotz immer wieder mehr auftretender Korrekturen, ist es aufwärts gegangen. Und ich denke, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.
Man hat gesehen, Donald Trump und die Silicon Valley miteinander etwas gefremdet haben. Die Silicon Valley Unternehmen haben sehr stark die Demokraten unterstützt im Wahlkampf. Jetzt könnte es sein, dass Trump wieder an die Macht kommt. Würde das bedeuten, dass vielleicht auch die Technologieaktien möglicherweise darunter leiden?
Aus dem Titel glaube ich das nicht, denn auch ein Donald Trump weiß heute, wie wichtig es ist, hier starke Unternehmen in diesen Bereichen zu haben. Das sieht man ja ganz, ganz eindeutig. Also von daher, wichtig ist, und das haben wir jetzt vorab schon auch diskutiert gehabt, wichtig ist, dass man breit diversifiziert ist, dass man langfristig orientiert entwickelt, sich sein Portfolio entwickelt. Ich glaube, dass das die wesentlichen Eckpunkte sind einer erfolgreichen Geldveranlagung.
Sehr stark profitiert haben die amerikanischen Unternehmen zum Teil von der Globalisierung. Jetzt ist es so, dass die Chinesen ihren eigenen Markt stärker schützen wollen. Die USA haben diesen Inflation Reduction Act eingeführt, der Unternehmen zunächst einmal animieren soll, im eigenen Land zu investieren, aber auch ausländische Unternehmen ins Land holen soll. In Europa gibt es ähnliche Überlegungen bei Europe oder die österreichische Bundesregierung will einen Bonus für Made in Europe einführen. Sind diese Entwicklungen der Anfang vom Ende der Globalisierung?
Es gibt ja die Begriffe Reverse Globalization, Deglobalization. Also ich bin ja hier ein bisschen vorsichtiger. Es hat natürlich auf der politischen Agenda angesichts der Erfahrungen mit der Pandemie, angesichts der Erfahrungen auch mit der Ukraine, hat es ja ein gewisses politisches Umdenken gegeben, wo ich auch glaube, dass es grundsätzlich richtig ist. Aber daraus jetzt und dieser Themenkreis Lieferkettenproblematik ist dadurch erst auch so richtig aufgepoppt. Daraus jetzt das Ende der Globalisierung auszurufen, das tue ich mir jetzt schwer zu beurteilen, glaube ich auch tatsächlich nicht wirklich. Dass man hier zielgerichteter agiert, dass man hier überlegter rangeht an die Sache, macht für die politisch Verantwortlichen ja durchaus aus meiner Sicht Sinn. Ob das nun das auch das Ende der Höhenflüge an der Börse ist, vermag ich hier aus diesem Bereich nicht abzuleiten. Es bedarf mir, bedarf es hier einem Faktor, der ganz wichtig ist mit Bestimmung darüber, was die Börsen ausmacht, nämlich das Element der Euphorie. Da bin ich jetzt weg von der politischen, Entwicklungen, sondern eher auf die Emotionalität der Börse selbst. Und da ist wichtig, sehen wir eine Euphorie in den Märkten, sehen wir eine klassische Bubble, wo alle Märkte, wo alles nach oben getragen, parabolischer Anstieg an den Kursen. Oder ich bringe hier ein Zitat gern vom André Costolani, dessen Bücher ich ja seinerzeit alle gelesen habe, von dem ich sehr viel gelernt habe, der mir gemeint hat, wenn mich der Taxifahrer nach den neuesten Tipps fragt, dann wird's gefährlich an der Börse. Und nichts gegen Taxifahrer, aber das ist was, wo ich sage, da hat er recht. Also diese Bubble, Kapitalerhöhungen ohne Ende, also ein richtiger Boom, eine Euphorie an der Börse, in der Gesellschaft vielleicht auch, das sehe ich nicht und daher mache ich mir diesbezüglich momentan keine Sorgen.
Das heißt, die Taxifahrerfragen stellen andere Fragen momentan.
Die stellen andere Fragen, genau.
Sie sind seit Jahrzehnten Banker und Anlagespezialist. Wie hat sich denn das Anlageverhalten Ihrer Kunden in den vergangenen Jahrzehnten verändert?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn ich jetzt so vielleicht versuche zu rekapitulieren, dann schon, dass eine gewisse Belastbarkeit erkennbar ist. Also man ist nicht mehr die Neigung, panisch zu reagieren, ist, so wie ich das jetzt sehe, gerade mit den Erfahrungen der letzten Jahre, bei weitem nicht mehr so ausgeprägt, wie es vielleicht vor 20 Jahren noch gewesen ist. Also insofern ist eine gewisse Gelassenheit erkennbar, was gut ist. Es hat sich ja auch immer ausgezahlt, hier eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu setzen. Man muss auf Qualität setzen, das ist wichtig. Man muss auf Kontinuität, Werterhalt, Substanz, das sind die Fragen, um die es geht. Und wer sich so orientiert, wer so dabei bleibt, der wird auch schwere Krisen überstehen. Und das hat man gerade zuletzt, ich wiederhole das hat man gerade bei der Pandemie, auch während der Entwicklung in der Ukraine, hat man das dann auch in dem Fall dann auch gesehen.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch, Herr Nussbaum, welche Tipps, die Sie vor 30 Jahren gegeben haben, würden Sie heute nicht mehr geben bei der Geldanlage?
Also vor 30 Jahren war ich junger Bursche. Also wenn ich sage, als junger Bursche, der ich seinerzeit also war, würde ich auch heute würde ich auch heute voll auf Aktien setzen. Also das ist für mich ganz klar. Da würde ich tatsächlich voll auf Aktien setzen. Da ist die große Story, die große Historie da auch dahinter. In meinem jetzigen Alter gehe ich es dann einfach schon ein bisschen ruhiger an.
Also eine andere Mischung.
Ein bisschen, ja.
Okay. Herr Nussbaum, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch.
Meine
sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Auf Wiederhören.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.